Healthy Teacher Podcast, Folge 35. Ich unterhalte mich mit Ingrid Stadler-Pre über die hawaiianische Huna-Philosophie und darüber, wie Huna das Thema Stress sieht. Und ja, auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Einerseits, weil ich eben selbst seit vielen Jahren in dieser Huna-Welt unterwegs bin, sozusagen. Andererseits bin ich aber doch auch ganz schön nervös gewesen, denn Huna betrachtet die Welt eben auch sehr unter dem Aspekt Energie und entsprechend eben auch das Thema Stress, energetisches Stressmanagement sozusagen. Ich selbst finde diesen Ansatz extrem spannend und auch sehr, sehr effektiv, aber die Sache mit der Energie ist halt auch nicht jedermanns Sache. Deshalb bin ich echt gespannt, wie du diese Folge findest und deshalb schon jetzt die Bitte, schreib mir doch, wie dir diese Folge gefallen hat. Jetzt aber los, viel Spaß bei dieser Folge. HealthyTeacher.net, der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meyer. Hey, hallo, Carsten hier wieder vom Healthy Teacher Podcast. Ja, eigentlich sollte ich jetzt im Salzburger Land im gemütlichen Wohnzimmer von der Ingrid Stadler-Pre sitzen. Das ist meine heutige Interviewpartnerin und dort wollte ich eigentlich mit ihr dieses Interview führen, denn eigentlich hätte ich dieses Wochenende an dem Seminar Huna 2, hawaiianisches Wissen, Vertiefungs- und Aufbauseminar, so hieß es, teilgenommen. Dieses Seminar, das hätte Ingrid eigentlich dieses Wochenende im Salzburger Land angeboten. Aber hätte, wenn nicht die aktuelle Corona-Situation uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte und das Seminar nicht aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen ausgefallen wäre. Stattdessen sitze ich jetzt bei mir zu Hause und wir führen dieses Interview online. Und wenn uns eine Sache, wenn uns die Corona-Krise eine Sache gelehrt hat, dann ja vielleicht flexibel zu sein. Und flexibel im Denken zu sein, das ist auch eine der Sachen, die diese hawaiianische Huna-Philosophie, um die es ja in diesem Seminar gegangen wäre, die uns diese Philosophie nahelegt. Was genau Huna ist, welches hawaiianische Wissen sich dahinter verbirgt und vor allen Dingen natürlich auch, was du als Lehrer davon hast, darüber unterhalte ich mich mit Ingrid in der heutigen Folge des Healthy Teacher Podcast. Ingrid hat ihren Master of Science im Bereich psychosoziale Beratung an der Uni Krems in Österreich gemacht. Außerdem ist sie NLP-Trainerin und betreibt die Coaching-Praxis Sun Coaching in Salzburg. Dort berät sie vor allen Dingen Menschen in den Bereichen Stressmanagement und Burnout-Prävention und eine ihrer bevorzugten Methoden, das ist eben dieses hawaiianische Huna. Ja, liebe Ingrid, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute hier dieses Interview führen können.
Ja, ich freue mich auch sehr, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Und wie gesagt, es tut mir auch sehr leid, dass wir das Seminar verschieben mussten auf 2021. Aber wie gesagt, wir sind flexibel, Pono in Huna und daher wird es auch dann 2021 ein super Seminar werden.
Ja, da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber jetzt erstmal für unsere Hörer, was genau ist eigentlich dieses Huna und wie bist du dazu gekommen, solche Seminare in Huna anzubieten?
Ja, Huna ist die ganzheitliche, ganz zeitlose, sehr effektive und auch praktisch anwendbare Lebensphilosophie aus dem alten Hawaii bzw. Polynesien. Es ist ein sehr altes Wissen, das in Teilen auch in anderen alten Weisheitslehren, wie zum Beispiel dem Taoismus oder Buddhismus, sogar in unserer christlichen Mystik in Teilen vorhanden ist, aber eben in der Huna-Philosophie am meines Erachtens nach vollständigsten und kompaktesten überliefert wurde. Und die Huna-Lehre ist auch die Basis des hawaiianischen Schamanismus. Man muss aber kein Schamane sein, um sie eben erfolgreich im eigenen Leben anwenden zu können. Und ja, diese hawaiianischen Geheimnisse, Huna bedeutet ja übersetzt verborgenes Wissen oder eben auch Geheimnis. Also die sind für mich persönlich wirklich einfach der Schlüssel zu Liebe, Glück, Gesundheit und Erfolg. Und Eigentlich bin ich auf Huna schon 2007 durch das Hörbuch Der Stadtschamane von Serge Kahili King aufmerksam geworden und war sofort fasziniert und habe mich dann damit eingehender beschäftigt. Ich hatte dann ab 2011 die Gelegenheit, bei mehreren längeren Hawaii-Aufenthalten unserer Familie Ausbildungen bei Serge King zu machen. Und wir waren damals eben in der glücklichen Lage, zwei Sabbaticals zu je einem halben Jahr und dann auch mehrere Sommer lang auf Hawaii zu leben, was für unsere ganze Family eine unglaublich tolle Erfahrung war. Und Serge hat mich dann noch nach einem persönlichen Mentoring-Prozess zu einer Alakai seiner Organisation Huna International ernannt. Und Alakai bedeutet auf Hawaiianisch Führungs- oder Lehrperson. Und mit meinem generellen Background als Beraterin, Coach und Trainerin habe ich eben dann seit 2016 mittlerweile 7 Huna-Seminare gehalten. Und ja, wie wertvoll dieses Wissen um die Weisheiten und Techniken der Huna-Lehre ist, zeigt immer das dankbare Feedback der Teilnehmer. Das ist dann immer mein schönstes Geschenk am Ende eines solchen Wochenendes. Leider diesmal nicht, aber ja, dafür reden wir zwei.
Genau. Genau. Ja, ich habe ja auch schon ein Huna-Seminar bei dir in Salzburg gemacht. Das ist schon, weiß gar nicht, 3 Jahre her, glaube ich. Und kann das also von daher sehr unterstreichen und unterschreiben, das, was du gerade sagst. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt hast du ja gerade gesagt, diese Huna-Philosophie, dass sie schon sehr alt ist, mehrere tausend Jahre, sagt man so. Was macht eigentlich Huna für uns in der heutigen Zeit interessant oder vielleicht so interessant, muss man sagen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache.
Ja, ich glaube, gerade in unserer jetzigen, eben sehr schnelllebigen Zeit hatte das Wissen von heute oft morgen schon keine Gültigkeit mehr. Und die Menschen sind genau durch diese Entwicklung und auch viele anderen Probleme immer mehr gestresst. Und das wirkt sich vermehrt in gesundheitlichen und psychischen Problemen aus. Aber Huna dagegen bietet eben zeitlose, ganzheitliche Prinzipien und Techniken und außerdem ein Verständnis unserer eigentlichen Fähigkeiten als Menschen mit eben Körper, Geist und Seele. Und wir sind ja spirituelle Wesen in einer menschlichen Form. Und Huna hilft uns dabei, eben wieder zu uns selbst zu finden, zu unserer Energie und mentalen Stärke und zu unserer Liebe. Und dadurch können wir Herausforderungen einfach leichter bewältigen und generell glücklicher leben.
Huna ist ja bei uns nicht so sehr bekannt. Es gibt aber ein Bereich aus dem Huna, könnte man vielleicht sagen, der bei uns durchaus ein bisschen bekannter geworden ist, das Ho'oponopono. Du hattest ja ganz am Anfang auch schon mal dieses Wort Pono erwähnt. Und das steckt ja auch in diesem Ho'oponopono drin, was man vielleicht eher auch kennt. Und Pono ist jetzt eines von diesen Prinzipien, auf denen die Huna-Philosophie beruht, die so ein, ich sag mal, Frameset bilden für diese Philosophie. Was genau sind eigentlich diese Prinzipien? Was verbirgt sich dahinter?
Genau. Ja, also die Huna-Prinzipien sind, wie gesagt, schon 7 einfache hawaiianische Wörter mit aber ganz einer weitreichenden und auch tiefgehenden Bedeutung. Und Serge King hat sie eben in die 7 Prinzipien und 14 sehr wichtige Folgesätze übersetzt. Und natürlich die genaue Erklärung und wie man diese Prinzipien und Folgesätze wirklich anwenden kann, würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Genau, ja, deswegen halte ich ja Huna-Wochenend-Seminare. Und die sind schon verglichen mit meiner Ausbildung auf Hawaii. Diese Seminare sind jetzt schon sehr kompakt. Ja. Und die vermitteln aber eben dieses Wissen so, dass man es dann auch wirklich anwenden kann. Insbesondere auch, weil ich umfangreiche Seminarunterlagen gemacht habe, die eben das dann noch leichter im täglichen Leben umsetzbar machen. Aber die Prinzipien und die jeweilige Übersetzung können wir gerne durchgehen. Also das erste Prinzip, und das ist auch gleich eines der wichtigsten, ist Ike. Das heißt eben übersetzt, die Welt ist, wofür du sie hältst. Und mit der Übersetzung bin ich noch gar nicht so glücklich, weil auf Englisch heißt es eigentlich The world is what you think it is. Also übersetzt wäre das für mich, die Welt ist das, was du denkst, dass sie ist. Ja, und da kommt eben diese Wichtigkeit der Gedanken, des eigenen Verstandes zum Ausdruck. Also das ist einmal Ike. Dann gibt es Kala.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf.
Gerne.
Bei mir im Podcast, im Healthy Teacher Podcast, geht es ja darum, wie wir als Lehrer mit Stress, mit Belastung, mit Herausforderungen im Beruf besser umgehen können, gesünder umgehen können. Und HUNA ist ja jetzt eine Philosophie, die ja auch so einen Weg aufzeigt, wie man in Harmonie mit sich und der Welt leben kann, sage ich mal. Wie würde jetzt dieses erste Prinzip, Ike hast du gerade erklärt, was das ist, wie würde das jetzt zusammengehen mit diesem Thema Stress im Beruf für uns Lehrer? Das heißt, ganz praktisch, was bedeutet dieses Prinzip für jetzt uns als Lehrer in Bezug auf den Stress, den wir erleben jeden Tag?
Da kann man wieder, wie gesagt, sehr, sehr weit ausholen, natürlich. Vielleicht ist das Wichtigste, dass man sagt, okay, wie gehe ich in die Klasse hinein zum Beispiel, ja? Mhm. Also es macht einen Unterschied, wenn ich in eine Klasse gehe, ob ich zum Beispiel Schüler als problematisch oder als Störenfriede sehe zum Beispiel, ja? Oder sie eben als Kinder, die es auch nicht immer leicht haben, besonders in der heutigen Zeit, ja? Mhm. Und ihnen dann prinzipiell wohlwollend begegne. Mhm. Weil genau eben Ike, die Welt ist, was du denkst, dass sie ist, zieht man nämlich genau das ins Leben, was man eben bewusst oder unbewusst denkt. Und macht durch diesen quasi Filter immer wieder solche Erfahrungen. Mhm. Und dann kann man natürlich einerseits damit beginnen, seine Einstellung zum Beispiel gegenüber Schülern zu überprüfen und da wirklich einmal nachzuforschen, ob man da vielleicht unbewusst doch das eine oder andere Vorurteil gegen verschiedene Schüler hat oder wie auch immer. Und das dann, falls nötig, ändern. Mhm. Und das kann manchmal natürlich einfach und schnell gehen, manchmal aber auch nicht. Mhm. Und daher neben solchen positiven Gedanken gegenüber Schülern kann ich auch auf meinen inneren Zustand achten, also meinen emotionalen State. Weil der ist ja überhaupt bei allem, was man tut, immer schon die halbe Miete.
Ja.
Und wenn jetzt dieser innere Zustand darauf basiert, was wir im HUNA zum Beispiel, und dann da sind gleich zwei Prinzipien wieder dabei, Aloha Mana nennen, also einen Zustand und eine Haltung oder ein Gefühl auch von eben machtvoller Liebe und liebevoller Macht, dann kann man eben generell den Herausforderungen des Lebens, welche auch immer das sind, eben besser begegnen. Mhm. Und eins ist noch bei den Lehrern auch wichtig, eben, das ist wieder eben das Prinzip Mana, das heißt eben, the power is within you, also alle Kraft kommt oder alle Kraft oder Macht kommt von innen. Mhm. Und da müssen wir so sehen, die Lehrkräfte haben einerseits ihr persönliches Mana, also ihre persönliche innere Stärke, Selbstbewusstsein etc. Jeder hat sein persönliches Mana. Aber auch Kraft ihres Berufes, sozusagen übertragenes Mana. Also eine gewisse Macht über und der Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler. Und wenn sie jetzt diese Macht liebevoll ausüben, dann haben sie genug positive Autorität, ohne autoritär sein zu müssen. Mhm. Und die Kinder und Jugendlichen spüren dann auch, dass sie als Menschen wertgeschätzt und anerkannt werden und man ihnen prinzipiell Gutes will, aber sich jedoch nicht von ihnen auf der Nase herumtanzen lässt und auch deutliche Grenzen setzen kann. Mhm. Ja,
ja, und das
beides
ist auch
eben, und beides, Entschuldigung, beides, das Aloha und Mana, diese beiden Prinzipien kann man eben in sich selbst kultivieren und stärken.
Das ist auch tatsächlich meine Erfahrung, dass wenn die Schüler Respekt vor mir als Lehrer haben und den kriege ich eben nicht dadurch, dass ich mit aller Macht und Gewalt meine Vorstellung jetzt durchsetze, sondern dass sie mich einfach als Mensch auch respektieren, dass es dann sehr viel einfacher ist, die Schüler dann auch, ich sag mal, zu lenken im Unterricht, wenn sie halt jetzt sich in Richtung bewegen, die halt nicht so sinnvoll sind. Ne? Und was mir eben eingefallen ist, du hattest ja gesagt, die Welt ist das, was du denkst, was sie ist und dass wir unsere Realität ja dadurch ja auch irgendwo kreieren. Das hört sich ja mal erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig an für viele in unserer Kultur, weil wir einfach auch anders erzogen sind und sozialisiert sind. Aber es gibt beispielsweise auch Untersuchungen, wo man also tatsächlich mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet hat und untersucht hat, welchen Einfluss ein Lehrer auf die Noten der Kinder hat, die er unterrichtet, wo man festgestellt hat, wenn ein Lehrer mit dem Mindset in eine Klasse geht, dass diese Schüler keine guten Noten. In Mathematik hat man da Untersuchungen durchgeführt, dass die, wenn der Lehrer also reingeht und mit der Erwartungshaltung reingeht, die Schüler, die können das nicht, dass dann im Vergleich zu einer Kontrollgruppe die Noten, die Durchschnittsnoten in den Klassenarbeiten tatsächlich schlechter, niedriger sind, als wenn der Lehrer eben mit einer positiven Einstellung in die Klasse geht. Also da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die das belegen.
Absolut. Ich habe sogar mal irgendwo gelesen, also ich könnte es jetzt nicht mehr genau, weiß nicht mehr genau, wo das war, aber dass sogar der Vorname der Schüler, wie zum Beispiel bestimmte Vornamen eben auf den Lehrer wirken. Also
Kevin.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, es ist glaube ich Kevin.
Kevin ist kein guter Name.
oder Chantal oder irgendwie. Auf jeden Fall, ja, dass man da einfach irgendwie aufgrund des Vornamens vielleicht auf eine gewisse Gesellschaftsschicht oder irgendwas schließen kann und da das schon wirkt. Und das ist eigentlich extrem schade. Ja.
Ja. Also, ja, aber davon sich frei zu machen, ist natürlich
richtig, nicht einfach. Richtig, genau. Das zu überprüfen und schauen, dass man da halt.
Dazu muss es einem ja erstmal bewusst werden. Und da sind wir wieder bei der Huna-Philosophie. Diese Prinzipien, wenn man die ein bisschen im Hinterkopf behält, dann entwickelt man vielleicht auch einfach ein bisschen Bewusstsein für solche Dinge und kann dann vielleicht auch anders damit umgehen.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Prinzipien gehört, aber es gibt natürlich noch mehr.
Genau, also das erste war das Ike eben, das zweite haben wir Color. Es gibt keine Grenzen, there are no limits. Das ist ja auch ein sehr spannendes Prinzip, weil man sich ja denkt, ja, wir stoßen ja überall auf Grenzen. Jetzt wird alles überhaupt so und so enger. Ja. Überall werden uns Grenzen eingezogen. Was ist da dran an diesem Prinzip? Ja, aber auf einer bestimmten Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der Energie oder einer spirituellen Ebene, gibt es wirklich keine Grenzen. Ja? Und Huna arbeitet ja eben auf mehreren Ebenen. Ja? Wir sagen auch in verschiedenen Welten, kann man auch sagen. Und da gibt es eben auf einem objektiven Level, also unsere objektive Realität quasi in dieser Welt, wo eben die Dualität auch wirkt. Hell, dunkel, kalt, warm, nah, fern, etc. Das ist ganz klar, da gibt es Grenzen. Und das sind aber auch quasi Grenzen, die wir brauchen, um überhaupt unsere Realität auf dieser Welt zu erfahren. Ja? Wenn alles grenzenlos wäre, dann würden wir keine Erfahrungen machen können. Ja?
Ja.
Und daher ist es gut, dass es sozusagen kreative Grenzen gibt, um unsere Erfahrungen hier auf der Welt machen zu können. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, speziell auch im Kopf, sollen wir uns von bestimmten eben Begrenzungen oder einschränkenden Gedankenmuster etc. einfach freier machen. Ja? Das kann ganz viel auch schon bewirken. Das war Color, dann Makia, auch ein sehr, sehr tolles Prinzip. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist wirklich auch was man sehr, sehr gut nutzen kann, im Sinne von ich bündle mit meinem Fokus eben meine Energie. Und daher kann ich, wenn ich mich zum Beispiel auf etwas wirklich konzentriere, kann ich das in kürzester Zeit erledigen. Im Gegensatz zu, ich zerstreue meine Energie, indem ich 5 Sachen gleichzeitig machen möchte zum Beispiel. Ja,
also da gibt es ja auch, da muss ich gerade mal einhaken, eine ganze Reihe an Untersuchungen, wenn es jetzt so Richtung Multitasking geht. Da habe ich übrigens hier im Podcast auch eine Folge über den richtigen Fokus finden und warum das wichtig ist und warum das eben mit diesem Multitasking nicht funktioniert. Und das geht ja in die gleiche Richtung. Ne? Also das hat ja so auch immer wirklich so einen praktischen Niederschlag, diese Prinzipien.
Absolut.
Ne, dass man die auch tatsächlich anwenden kann und dass sie eine sinnvolle Anwendung finden.
Genau. Und das Tolle ist eben, dass das Wissen in einer Nussschale ist eben. Wenn man wirklich das einmal verinnerlicht hat, man hat sie so gut zur Hand, diese Prinzipien, weil sie eben in 7 Wörtern, dann in 7 Sätzen und dann in diesen Unterprinzipien einfach wirklich praktisch quadratisch gut sind. Ja. kann man so sagen, ja.
Ja.
Genau. Dann das nächste, das wäre Manawa. Jetzt ist der Moment der Kraft. Also now is the moment of power. Das ist ja auch ein Prinzip, das zum Beispiel der Eckhart Tolle ja in einem ganzen Buch eigentlich sehr, sehr gut beschreibt und immer wieder drauf zurückkommt. Es ist auch eine sehr das Prinzip, wo man sagt, ja, man kann wirklich auch zu seiner spirituellen Kraft eben im Hier und Jetzt kommen. Mhm.
Ja, ganz kurz vielleicht für die Hörer, wer ja. Eckhart Tolle nicht kennt, das ist ein deutschstämmiger, wohnt mittlerweile in Kanada, soweit ich das weiß, Philosoph könnte man vielleicht sagen, und der Kernpunkt seiner Lebensanschauung, seiner Philosophie ist eben das Leben im Jetzt und dass das Leid, und das, da ist er ja nicht alleine, der Buddhismus sagt das ja genauso, die ganze Achtsamkeitslehre. Ich hatte ja gerade jetzt den letzten Folgen Interviewpartner, die über die Rolle und die Wichtigkeit von Achtsamkeit im Leben gesprochen haben, und der Eckhart Tolle, der geht also in diese gleiche Richtung mit dieser Philosophie. Das Buch übrigens von dem Eckhart Tolle und auch alle anderen Infos, Links und auch zu Ingrid, zu deiner Website, das alles kommt natürlich wieder in die Shownotes, das packen wir damit rein.
Genau, genau. Ja, und also Eckhart Tolle ist eben auch einer der derzeitigen überreligiös lehrenden spirituellen Lehrer. Ja, und das finde ich auch eigentlich sehr spannend, dass man jetzt eben von den alten Religionen ein bisschen weggeht und sagt, so, was ist jetzt wirklich da die Gemeinsamkeit dieser Religionen, ja, und eben, was ist jetzt eigentlich diese überreligiöse Spiritualität?
Ja, ich denke, dass das
gehört er eben auch dazu, ja.
Ja, ganz wichtig ist, weil, wenn man sich die Entwicklung in den Religionen anguckt, bei vielen ist eben das Problem, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen, wenn ich mal auf die Kirche bei uns das münze. Und dass wir einfach irgendwie eine modernere vielleicht Sichtweise auf die Welt brauchen. Oder ich will das jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber dass viele vielleicht sowas brauchen könnten.
Und ja, dass manche Religionen vielleicht ein zu enges Korsett an, wie soll ich sagen, Dogmen oder Regeln oder so dabei haben, und wo dann ein bisschen so dieses, worauf es wirklich ankommt, fehlt. Und das gefällt mir zum Beispiel so an Huna. Es ist ja keine Religion, also es ist ja, wie gesagt, eine Lebensphilosophie, die sich sehr wohl, sehr gut mit anderen religiösen Background kombinieren lässt. Aber es ist einfach, weil wenn man eben zum Beispiel Aloha lebt, braucht man eigentlich nicht wirklich viele Gebote. Man schadet keinem anderen, wenn man eben dieses Prinzip Aloha, das sind wir jetzt beim nächsten, lieben heißt glücklich zu sein mit jemandem oder etwas. Ja. Wenn man das wirklich in der Tiefe anwendet, würde man sich selbst und auch niemanden anderen schaden. Und eigentlich ist es dasselbe wie das Gebot der christlichen Nächstenliebe. Ja. Ja. Da kann man auch viele andere Gebote kann man sich sparen, wenn man das wirklich lebt.
Ja, ja, das ist ja auch im Christentum, wird es ja genauso gesagt, ne? Dass man, also ich glaube, im Neuen Testament sagt ja Jesus zu den Jüngern oder wem auch immer, dass alle Gebote des Alten Testaments im Prinzip auf zwei Gebote zurückzuführbar sind, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
und Gott.
Und liebe Gott, ja. Genau, ja, aber genau, ja. Eben dieses Konzentrieren auf die Essenz eigentlich. Ne? Genau, und Aloha, genau. Das ist wieder ein Wort, das kennen ja auch viele. Also wenn man an Hawaii denkt, dann hat man ja vielleicht so ein Bild vor Augen, diese License Plate, das Nummernschild, die Aloha State. Das ist ja was, das kennen wir. Ne? Und ich muss das mal erzählen. Also ich habe vor einigen Jahren habe ich was echt Krasses erlebt. Und zwar war ich dann noch an der anderen Schule, wo ich war, bevor ich jetzt an der angefangen habe, wo ich jetzt bin. Und da habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dieser ganzen Huna-Thematik und Philosophie befasst und habe da auch bei dir, das war glaube ich später, aber ich habe bei dem Search King auch mal ein Seminar gemacht zu der Zeit und viel gelesen und. Und dann bin ich eines Tages in den Unterricht gegangen, das war ein WPU, weiß ich noch. Das heißt, das war auch nicht eine Klasse, die sich kannten, sondern teilweise kannten die sich gar nicht, die Schüler. Und ich bin da durchaus konservativ, dass ich sage, am Anfang der Stunde stehen wir alle auf und begrüßen uns, einfach damit auch jeder merkt, dass die Stunde dann anfängt. Und dann sind die alle aufgestanden und ich habe Guten Morgen gesagt, wie ich das immer mache. Und dann haben die alle wie aus einem Mund Aloha gesagt.
Wow.
So. Und Ich hatte ja mit denen nie irgendwie darüber gesprochen. Das war auch noch ein BPU-Informatikkurs. Das heißt also auch noch sehr technisch und rational heute. Und ich habe ja nie da irgendwie mit denen über sowas gesprochen. Und es war auch keine Klasse, die hatten sich nicht abgesprochen. Ich war dann hinterher so perplex, dass die gefragt habe, wie die dazu gekommen sind, da jetzt Aloha zu sagen.
Ja, was war?
Die wussten es nicht. Die konnten mir das nicht sagen. Die hatten das, erstens kannten die das Wort eigentlich nicht. Die hatten sich nicht abgesprochen, das haben die jedenfalls gesagt. Also die wussten es nicht, die waren genauso überrascht wie ich. Das ist doch krass, oder?
Ja, sieht man, wie viele Ebenen wirken können.
Ja.
Sehr, also, sehr interessant.
Das hat mich auch doch ziemlich, war schon mal ein bisschen komisches Gefühl hinterher.
Genau. Ja, na, also das Aloha-Prinzip ist ein sehr machtvolles Prinzip, absolut. Ja,
offensichtlich.
Und ich muss sagen, also diese Kraft der Liebe, die ja auch wirklich heilen kann, ja, die das sehen wir auch immer wieder bei den Seminaren. Wir machen ja da auch Übungen, wo man quasi mit dem mit Aloha arbeiten und genauer gesagt mit einer Technik, die heißt La'akea, das Liebeslicht, wo man eben gemeinsam sich zuerst energetisiert und dann gemeinsam diese Energie fokussiert, zum Beispiel auf eine bestimmte Person. Das kann jemand sein, der anwesend ist oder auch jemand, der gar nicht anwesend ist. Ja. Aber wenn eine Gruppe sich da eben mit einer positiven oder heilenden Intention auf eine bestimmte Person konzentriert, dann ist das sehr, sehr machtvoll. Also das, da haben wir immer wieder ganz tolle Berichte gehört, wie das wirkt. Und es gibt ja da auch schon Studien und Experimente, zum Beispiel von dieser Amerikanerin Lynn McTaggart, heißt die Dame, The Intention Experiment oder auch The Power of Eight Groups, wo wirklich das wissenschaftlich belegbar ist, dass das positive Auswirkungen hat. Und zwar interessanterweise nicht nur auf das Ziel quasi der Energie, also auf die Person, auf die man fokussiert, sondern dadurch, dass diese positive Energie man ja in sich selbst aufbaut, ja, und in der Gruppe da über längere so 10 Minuten, Viertelstunde hält, ja, dass das auch immer die Heiler selbst quasi auch mit positiv auflädt oder sogar heilt. Also das ist ganz, ganz eine spannende Sache. Ja. Da muss auch, glaube ich, viel geforscht werden, bis das dann die Leute im großen Stil auch verstehen, aber ich denke mal, es ist toll, dass da schon sehr viel gibt. Ja,
ja, und das wäre ja vielleicht auch was, was wir so im täglichen Alltag mal zumindest ausprobieren könnten, mit solchen Techniken im Unterricht zu arbeiten, um vielleicht für ein angenehmes Unterrichtsklima auch zu sorgen.
Absolut, sich selbst zuerst einmal energetisieren und dann eben mit einem so einer wirklich einer positiven Einstellung und mit einem positiven Gefühl in die Klasse zu gehen, mit einem Lächeln. Also ich glaube, man beginnt die Stunde anders und die Stunde verläuft anders. Also ganz, ganz sicher sogar.
Genau, und das wiederum, kurz dazu, und das wiederum ist ja auch für unser Stresserleben wichtig, weil wenn ich eine angenehme Stunde hatte und gehe da raus, dann bin ich natürlich viel weniger gestresst oder im Idealfall sogar gar nicht gestresst oder sogar noch beschwingt. Das ist vielleicht ein bisschen seltener, aber wenn ich aber eine anstrengende Stunde habe, dann bin ich hinterher einfach platt. Ja, das heißt, wenn wir mit solchen Techniken arbeiten können, wenn das eine Möglichkeit ist, dann kommt das für uns, kommt uns selbst natürlich auch zugute.
Genau. Und man muss zum Beispiel dann schauen, okay, wenn ich jetzt doch eine anstrengende Stunde gehabt habe, so, trotz guter Vorbereitung oder was auch immer, vielleicht kann ich mal zumindest 5 Minuten in der Pause mich irgendwo zurückziehen, einmal kurz eine Runde im Hof gehen oder vielleicht sogar nur auf die Toilette und einmal tief durchatmen und wieder mich trotzdem wieder aufladen für die nächste Stunde. Ja? Also da gibt es wirklich ganz tolle und auch schnelle Techniken, wie man das machen kann. Ja.
Kannst du eine mal vielleicht erzählen, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann?
Absolut. Also zum Beispiel ein Beispiel und eines meiner Lieblingswerkzeuge wirklich zur sofortigen Entspannung und auch Energieversorgung, ja, von Körper und Geist, ist die hawaiianische Pico-Pico-Atmung. Du kennst das eh. Es ist eine unserer Basistechniken, aber eben wirklich super empfehlenswert. Das ist eine Atmung, mit der ich eben meine Aufmerksamkeit von einem Körperzentrum, Pico heißt ja Zentrum, von einem Körperzentrum eben zum anderen verlagere. Also zum Beispiel vom Scheitel zum Nabel. Ja? Aber es gibt dann natürlich viele Varianten dieser Technik. Die Basistechnik ist eben, ich atme ein mit der Aufmerksamkeit auf meinen Scheitel und atme aus mit der Aufmerksamkeit auf meinem Nabel. Mhm. Und damit rege ich den Energiefluss laut dem Prinzip Makia, eben Energie folgt ja der Aufmerksamkeit, an. Ja. Und ich erhöhe natürlich auch die Energie und ich versorge den Körper und jede Zelle damit mit mehr Sauerstoff durch die tiefere Atmung, aber eben auch dieser Energiefluss wird eben angeregt. Und dann kann ich zum Beispiel den Fokus vom Scheitel zu den Fußsohlen legen und habe damit noch einen weiteren Energiefluss. Ja? Mhm. Und wichtig ist auch dabei, dass man dann natürlich an nichts anderes denkt. Ja. Wirklich, sondern nur mit der Aufmerksamkeit hin und her pendelt und auch dabei so aufmerksam ist und den Fokus so gut lenkt, dass man richtig spürt. Also nicht nur denkt Scheitel und Nabel, sondern spürt Scheitel und Nabel. Ja? Mhm. Und das macht dann, also 10 Atemzüge, so auf diese Art und Weise, macht den Kopf frei, es entspannt und energetisiert gleichermaßen. Ja. Mhm. Gibt natürlich auch noch viele andere Werkzeuge, wie ja, die halt dann vielleicht ein bisschen länger dauern, geführte Meditationen, Reisen in unsere innere Welt, die wir eben zum Entspannen und Harmonisieren, aber auch Anregungen unserer Selbstheilungskräfte nutzen können.
Ja, aber ich glaube gerade so diese kurzen Techniken, die sind für uns Lehrer natürlich extrem wertvoll, ne? Dass wir in kurzer Zeit wieder unsere Energie so ein bisschen wieder auf Vordermann bringen, sage ich mal, und wieder die Kraft haben, dann in eine neue Stunde zu gehen. Oder vielleicht auch, wenn man nach Hause kommt, so einen Abschluss zu finden vom Schulvormittag zumindest. Ne? Und der Nachmittag ist dann wieder mit anderen Qualitäten belegt, aber dass man da auch so einen Übergang schaffen kann und dass man dafür so kleine Techniken hat. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte für uns Lehrer.
Also da fällt mir eins noch ein, das würde ich sogar kombinieren. Es gibt eine Technik, die heißt Shaman Bounce. Ja, da tut man einfach, man stellt sich ganz normal hin, gerade hinstellen und wippt auf den Zehenspitzen auf und ab. Ja? Und wenn man da dann, also das ist der Shaman Bounce, der macht eben auch, der energetisiert auch. Aber wenn man zum Beispiel jetzt dann ein bisschen so sich dabei so abschüttelt und so richtig so kurz ausatmet, ja, dann kann man auch richtig so ein bisschen an aufgebauten Stress, den man vielleicht jetzt dann doch über den Tag, über den Vormittag vielleicht aufgebaut hat, daheim dann vielleicht so richtig loslassen und sich dabei so lockern und dabei so eben auf den Ballen wippen. Das würde ich zum Beispiel empfehlen als so Technik zum daheim wieder ankommen, alles andere abschütteln quasi. Mhm. Und witzigerweise habe ich vor kurzem einmal einen Beitrag auch wieder gehört, dass dieses Schütteln, sich selbst schütteln oder so abschütteln, das ist ja quasi aus unserer Säugetierfamilie ganz üblich, ja, dass wenn zum Beispiel Gänse streiten, ja, oder Hunde oder so.
Ja, die wollte ich gerade sagen. Ich habe ja einen Hund.
Schütteln sich ab, ja, genau. Wenn irgendwas war, die bauen den Stress damit ab, indem sie sich so abschütteln. Ja,
ja. Ja.
Und das können wir auch verwenden.
Genau. Und es gibt sogar, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, es gibt ein, ich glaube, ein Psychologe ist das, der hat eine ganze Technik-Familie, sag ich mal, rund um dieses Schütteln entwickelt, Stress loszulassen. Also da gibt es Seminare, die man bei dem machen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber wo es genau dieser Ansatz ist, durch das Schütteln diese Spannung zu lösen. Und was du gerade sagst, ist mit meinem Hund, ne? Ich kenne das so und ich habe das so oft schon gesehen, wenn der irgendwie Stress gehabt hat, dann schüttelt er sich einmal und dann ist das wieder gut.
Genau. Und ich glaube, es ist auch so, es soll so dieses gesamte innerliche Zittern dann sein bei diesen Seminaren. Ich habe das eben auch gehört. Aber ich denke mal, und dieses, dass dann der Körper quasi unwillkürlich zittert und damit noch mehr Stress abbaut, da muss man bestimmte, ein bisschen Art Vorbereitung dazu machen, eben vielleicht deswegen diese Seminare. Aber ich denke mal, ganz ein normales Ausschütteln, ja, kann da schon extrem viel bewirken und das braucht man kein extra Seminar machen.
Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen.
Nein, ich sag nur, das einfach 5 Minuten sich daheim nehmen und tief atmen dabei und richtig fest ausatmen. Ja, ja. Also das wirkt in 5 Minuten sicher ganz, ganz toll, ja. Mhm.
Ja, und jetzt fällt mir so spontan was ein. Ich habe vor vielen Jahren sehr intensiv Kampfsport betrieben, bis das dann verletzungsbedingt alles nicht mehr so ging. Und habe auch unter anderem Aikido gemacht eine ganze Zeit lang. Und da ist das zum Beispiel auch am Anfang beim Aufwärmen und später auch beim Cooldown sozusagen immer ein fester Bestandteil gewesen des Trainings, dass man Arme schüttelt, Beine schüttelt, ausklopft und diese Energien sozusagen wieder abgibt. Das heißt, das gibt es eben nicht nur jetzt in der Huna-Philosophie, sondern das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Kulturbereichen auch, dass man einfach erkannt hat, dass dieses Schütteln was ganz, ganz Sinnvolles und Wichtiges ist.
Absolut. Und es sind diese einfachen Sachen, die wirklich wirken. Es muss nicht kompliziert sein. Stimmt.
Ja, ja. Ja, wo waren wir mit unseren Prinzipien stehen geblieben? Ich glaube bei Aloha, ne?
Genau. Dann gibt es eben noch Mana. Alle Kraft kommt von innen. Und da muss man ja auch sagen, also all unsere Kraft und auch unsere spirituelle Kraft, ja, können wir in uns finden, ja. Und wenn man es jetzt auch wirklich zum Beispiel von der Spiritualität her sieht, Gott oder das Universum oder wie man immer auch die spirituelle Quelle bezeichnen möchte, die wirkt ja nicht außen, sondern sie wirkt durch uns hindurch. Mhm. Und daher ist eben das auch. Also wir können aus unserer inneren Quelle, aus unserer inneren Kraft schöpfen. Mhm. Und ja, beim nächsten Prinzip sind wir eh dann schon beim Pono, wie du gesagt hast, Ho'oponopono. Mhm. Pono heißt eben, Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit, Effectiveness is the measure of truth. Und da ist es so, dass quasi was heilt, ist richtig. Ja? Mhm. Also das, was wirkt, das ist gut. Und da ist Huna eben auch überhaupt nicht an irgendwelche Dogmen oder man muss nicht Huna beweisen, sondern man schaut einfach, wirkt es gut, dann mach es, ja. Mhm. Und wenn es nicht wirkt, eben, sei flexibel, mach was anderes.
Mhm. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Ne? Da steckt das ja auch drin in dem Wort.
Richtig, ne? genau. Und Ho'oponopono, weil du es erwähnt hast, das heißt eben, also Ponopono, die Wiederholung, ist, wenn etwas wirklich betont werden muss. Ja? Und in dem Fall heißt Pono richtig. Und es heißt dann Ho'oponopono, etwas richtig, richtig machen oder wieder richtig machen, wieder zurechtrücken, ja? wieder gut machen auch. Ja?
Das ist das. Ja, Ho'oponopono ist ja so ein ich sag mal, Familienkonferenzsystem, glaube ich, ursprünglich gewesen, was auch sehr umfangreich war und was das Ziel hatte, eben solche Meinungsverschiedenheiten wieder aus der Welt zu räumen. Ne?
Genau, aber man kann es natürlich auch für sich selbst als Vergebungsritual anwenden, ja, wenn man sich selbst was zu vergeben hat, aber natürlich auch anderen. Und es gibt ja ganz viele und verschiedene Arten von Ho'oponopono. Was ich anwende und auch unterrichte oder auch in Einzelcoachings oder eben zum Beispiel Paarcoachings anwende, das ist die Form, die eben Serge King entwickelt hat. Das nennt sich Kupono. Mhm. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch wieder, sprengt auch den Rahmen.
Ja, ja klar. Des
Interviews. Das
ist immer ein bisschen
glaub,
kürzer.
Dann, ne? Was können die Lehrer quasi gegen den Stress machen?
Das ja, ist, wobei, um da jetzt nochmal auf das Ho'oponopono zurückzukommen, das ist vielleicht durchaus auch für Lehrer interessant. Wir haben ja in den jüngeren Jahrgangsstufen, ja, also je nach Bundesland wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber hier in Hessen ist das so, gibt es eine Klassenstunde in der Regel pro Woche, wo dann viele Lehrer so eine Art Klassenkonferenz auch machen, um zum Beispiel Streitigkeiten zwischen den Schülern zu klären. Und vielleicht ist ja dieser Ansatz Ho'oponopono auch mal interessant, Teile davon einfach mal in so einer Klassenkonferenz auszuprobieren, wo es ja im Prinzip genau darum geht, was ja auch Ho'oponopono will, nämlich irgendwelche Konflikte aus dem Weg oder aus der Welt schaffen und wieder für ein harmonisches Miteinander zu sorgen.
Ne? Genau, ja. Da kann man zum Beispiel eines der Werkzeuge, mit dem Serge King im Kupono arbeitet, unbedingt verwenden. Mhm. Im Endeffekt ist ja das eigentlich ein Mediationsprozess, kann man es wirklich auch bezeichnen, ja, das Kupono. Und ein Tool dabei ist zum Beispiel ein Talking Stick, also ein Redesymbol, das dann immer der Kupono-Mediator, nennt sich dann derjenige, der in dem Fall, weil das dann der Lehrer, ne, der den Prozess leitet, der das quasi Tool einführt, sprich sagt, immer der, der den Stab hält oder den Stift oder was auch immer, der spricht. Ja? Und es wird auch immer nur zum Kupono-Mediator gesprochen. Also jeder Schüler spricht nur zum Lehrer und nicht beschuldigt sich die zum Beispiel nicht gegenseitig. Ja? Und es ist auch gleich die Regel von vornherein, dass man das relativ sachlich und mit wenig Emotionen, ja, trotzdem aber sagt, was Sache ist und was einen betrifft und was und so weiter. Ja. Und da gibt es einfach verschiedene Regeln und es gibt verschiedene Phasen dieses Kupono, dass man natürlich, also das gibt es auch, glaube ich, im Endeffekt auf der Webseite von Serge King, auch zum Nachlesen, auch in einem seiner Bücher. Ich glaube, in dem Instant Healing Now widmet er da ein ganzes Kapitel dem Kupono-Prozess. Und das ist, wäre sicher ein geeignetes Tool für ja, Konflikte in der Klasse. Ja.
Werden wir auf jeden Fall auch mit verlinken. Ich habe das auch schon gemacht in der Vergangenheit, dass ich in Klassen mit so einem Redestab oder mit einem Ball, den wir gerade hatten, den wir dann genommen haben. Ist nicht ganz einfach immer, weil die Kinder diese Disziplin häufig dann natürlich noch nicht haben. Und wenn es dann gerade um Ungerechtigkeiten oder man fühlt sich ungerecht behandelt, wenn es darum geht, dann muss man doch sehr darauf achten, dass das dann zwischendurch sich auch wieder beruhigt. Aber überhaupt erstmal mit solchen Techniken zu arbeiten, auch wenn es dann vielleicht noch nicht gleich funktioniert oder nicht richtig funktioniert, überhaupt erstmal damit zu arbeiten, denke ich, ist schon mal ein richtiger Start und geht in die richtige Richtung. Ne?
Genau, genau. Und absolut dazwischen auch, wenn zum Beispiel die Emotionen wieder hochgehen, sofort alle quasi wieder einfangen und zum Beispiel eine Runde Pico-Pico machen. Wäre zum Beispiel eine Technik, wieder runterzukommen und dann wieder in Ruhe weitermachen zu können. Ja, das, ja. Man kann natürlich diese Techniken, wie man es dann braucht, kombinieren. Ja.
Cool. Ja, jetzt hast du ja eben schon Stichwort Stress. Stress erleben für uns Lehrer ist das ja so immer so ein Punkt gesagt. Wie sieht eigentlich Huna Stress? Was ist der Blick von der Huna-Philosophie auf dieses Thema?
Ja, also generell kann man sagen, Gesundheit in der Huna-Lehre ist eben ein Zustand harmonischen Energieflusses. Und das kann man sich wie eine Wellenbewegung vorstellen. Eben ein harmonisches Miteinander von Spannung und Entspannung. Aber wenn eben auf zum Beispiel hohe geistige oder körperliche oder emotionale Anspannung, eben das, was wir als Stress bezeichnen, wieder genügend Entspannung folgen kann, dann ist das für uns ja kein Problem. Ja? Der Körper und Geist können sich regenerieren und gesund bleiben.
Das heißt, so ein gewisses Maß an Stress, das ist durchaus normal und brauchen wir auch.
Genau. Mhm. Und dann, wann aber jedoch diese Spannung auf einem sehr hohen Niveau länger bestehen bleibt, dann haben wir eben sozusagen im jetzigen modernen Diktion chronischen Stress. Und dann fehlt eben diese harmonische Wellenbewegung. Ja, dann haben wir so einen hohen Anspannungszustand und das führt dann zu Disharmonie und eben Energieeinschränkungen. Und das kann eben langfristig wieder zu ernsthaften körperlichen und psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Burnout-Syndrom führen. Mhm. Ja.
Ich finde dieses Bild mit...
Ja, Entschuldigung.
Ich finde dieses Bild mit der Welle, finde ich total faszinierend, weil wenn man jetzt so an Stress denkt, dann denkt man ja häufig, ja, ich will keinen Stress haben und bloß keinen Stress und so weiter. Aber Huna sagt, Stress ist durchaus wichtig. Das heißt, dieser Wechsel von Anspannung und Entspannung und dieses auch Reibung im Leben haben, das brauche ich, weil sonst habe ich keine Bewegung. Das kennen wir natürlich alle, wenn ich bin ja Physiklehrer und da ist ja Reibung und Bewegung, das sind ja Themen, die ich auch im Unterricht behandle. Und wenn ich keine Reibung habe, dann kann ich mich nicht fortbewegen, weil ich kann mich nicht abstoßen. Und wenn ich im Winter auf Glatteis unterwegs bin, wo ich keine Reibung habe, keine Spannung, keine Entspannung aufbauen kann, dann kann ich mich nicht fortbewegen. Und genauso ist es im Leben. Ne? Wir brauchen diesen Wechsel aus Anspannung und Entspannung, um überhaupt eine Bewegung zu produzieren, um voranzukommen. Richtig. Und erst... Ne, wenn es dann zu viel wird und wenn ich jetzt in diesem Bild der Welle bleibe, das finde ich total faszinierend. Wenn eine Welle sich aufbaut und wieder abbaut und rauf und runter geht, dann habe ich ja diese harmonische Bewegung. Wenn das jetzt aber zu viel wird, dann bricht irgendwann die Welle. Und wenn eine Welle bricht, dann entstehen halt auch zum Beispiel Schäden an der Küste, ne, wenn die bei der Sturmflut die Wellen da eben nicht so sanft rein und raus fließen. Ne? Und so ist es vielleicht auch im Leben, ne?
Genau, genau. Oder das habe ich bei meinen Stressmanagement-Workshops und auch für das als Motto, ja. You can't stop the waves, but you can learn to surf. Also sprich, man kann jetzt natürlich die Wellen nicht immer beeinflussen, aber man kann lernen, sie zu surfen. Und die großen Wellen muss man halt anders surfen als kleine etc. Ja? Mhm. Oder muss halt schauen, die bricht, oder muss ich schauen, dass ich rauskomme aus der Welle zum Beispiel. Ja? Mhm. Also, und es ist eben das Spannende an HUNA auch. Also ich habe mir auch früher immer gedacht, ja, also eben zum Beispiel Work-Life-Balance oder man muss das Leben in Balance haben. Aber wir sprechen in HUNA gar nicht so sehr von Balance, sondern eben von Harmonie im Sinne dieser Wellenbewegung. Weil Balance im Sinne von Gleichgewicht, es wäre ja schön, ja, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, okay, Gleichgewicht von Arbeit, Freizeit und Schlaf im Sinne von 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf, wäre ja toll. Ist aber nicht immer sehr realistisch, ja. Speziell, wenn man Familie und Beruf unter einen Hut bringen will, also ohne jetzt selbst zu kurz zu kommen, ist das mit diesen 8 Stunden Freizeit, also bei mir zumindest spielt es das nicht. Und da ist es eben wichtig, kreativ zu sein und zum Beispiel für einen anstrengenden Arbeitstag beispielsweise einen Ausgleich zu schaffen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt quantitativ gleich ist und da eine Balance schafft, aber zumindest qualitativ dazu geeignet ist, unsere Energien eben wieder zu harmonisieren. Ja? Mhm.
Wobei und ich habe Work-Life-Balance habe ich auch nie so unter diesem Aspekt verstanden, dass jetzt alle Bereiche die gleiche Zeit haben müssen, sondern eher, wie du gerade sagst, also von der Qualität her einen Ausgleich haben. Und wenn ich in die eine Richtung mal übers Ziel hinausschieße, ist kein Problem. Dann muss ich aber dafür vielleicht bewusst sorgen, dass ich dann auch mal in den anderen Bereich Ziel hinausschieße. Ne?
Aber eben rein vom Wort her, ja, und wenn man von dem Bild, das man hat, stellt man sich Balance schon ein bisschen mehr als diese Waage vor, ja, und dass das da gleich sein muss, ne, irgendwo auf der einen und auf der anderen Seite. Und eben diese Welle, das ist schon dynamischer. Und das ist auch so, kann man sich auch so vorstellen, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Chor ein Musikstück singt zum Beispiel, ja, in Balance wäre es, wenn irgendwie alle denselben Ton haben, ja, und alle vielleicht Ohm singen. Ja. aber eine Harmonie ergibt, wenn eben Sopran, Alt, Bass, Tenor ganz unterschiedliche, aber eigene schöne Melodien singen und irgendwie fügt sich das dann eben in harmonisch zusammen. Ja?
Ja.
Also Harmonie, das ist irgendwie viel lebendiger und bringt irgendwie viel mehr unter. Als dieses Wort Balance, ja, das ist irgendwie ein bisschen weiter gefasst, finde ich zumindest. Ja. Aber bleiben wir bei dieser quantitativ-qualitativen Ausgleich. Ich meine, es ist halt dann qualitativ nicht unbedingt der Ausgleich, wenn man sich dann eben nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo man sich vielleicht oft ärgern hat müssen, ja, und man einen hohen Adrenalinspiegel hat, dass man sich dann vom Fernseher sitzt und dann einen Actionfilm reinzieht, der dann erst recht den Adrenalinspiegel wieder hochfährt und dann wundert man sich, wenn man nicht schlafen kann, ja, zum Beispiel.
Ja.
Also da kommt eben dann darauf an, dass man bei diesem qualitativen Ausgleich immer wieder den Fokus im Hier und Jetzt hat, mit allen Sinnen, und sich halt dann wirklich eben das organisiert, was jetzt einem gut tut. Ja, also da wäre es meiner Meinung nach bei einem hohen Adrenalinspiegel immer besser, das in einer Art Workout loszuwerden. Ja, also sei es jetzt joggen gehen oder walken oder sonst irgendwie einen Sport betreiben. Ja. Oder wenn man wirklich eher nach Entspannung sucht, dann halt ein Vollbad, Mini-Meditationen, eine Yoga-Einheit. Aber alles, egal was wir machen, mit all unseren Sinnen, ja, damit man wirklich voll und ganz im Hier und Jetzt ist, wie der Manawa. Und dann kann ich eben mich schneller in Einklang bringen und in diese Harmonie, als wie wenn ich dann mit den Gedanken wieder woanders bin zum Beispiel. Ja. Und der Fokus auf diese eigene Tätigkeit eben im Hier und Jetzt, ohne eben Multitasking zu machen und 5 Sachen gleichzeitig tun zu wollen, und damit eben diese eigene Energie, wir haben gelernt, im Sinne von Markier, dann zu bündeln, anstatt zu zerstreuen, das wäre auch gleich das Rezept, wie man auch während der Arbeit seinen Energielevel besser beibehalten kann.
Ja, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Ne? Wie kann HUNA helfen, dass ich nach einem anstrengenden Vormittag eben nicht so völlig platt und völlig geschafft aus der Schule nach Hause komme? So, ja. Und jetzt sagst du, wenn ich es schaffe, im Laufe des Vormittags meinen Fokus immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, dann würde das dazu beitragen.
mit voller Energie bei dem, was ich bin, dabei zu sein quasi. Ja, das ist, ich sage, das ist eben diese Kombination eigentlich der Huna-Prinzipien, Makia und Manava. Ja? Mhm. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit und jetzt ist der Moment der Macht. Und praktisch heißt es einfach, man fokussiert sich im Hier und Jetzt ganz auf eine Sache und konzentriert sich und die eigene Energie eben voll und ganz darauf. Und da ist man am produktivsten. Und das ist ja auch das, was man als Flow-Zustand bezeichnet. Mhm. Ja? Bei dem man eben sehr produktiv, auch oft sehr kreativ ist und wo man oft richtig die Zeit vergisst, wenn die Arbeit auch richtig Spaß macht. Ja? Und ich denke mir auch zum Beispiel mit der Aufmerksamkeit eben bei dem Schüler zu sein oder bei dem, der gerade dran ist oder wirklich bei der Klasse. Es ist natürlich gar nicht leicht, ja, je nachdem, wie viele Schüler da sind, ja. Da mit der Aufmerksamkeit da zu sein. Und, aber es ist, das ist schon eines der Rezepte, wie man mit der Tätigkeit, die man gerade macht, auch zufriedener ist, wenn man dabei ist. Ja,
ja, das ist nicht so einfach. Also wenn du das erzählt hast, ist mir so durch den Kopf gegangen, wie es dann teilweise in der Schule ja ist. Ne? Dann hat man extremen Lautstärkepegel oder was mich zum Beispiel total stresst und wo ich dann auch merke, dass ich hinterher von meiner Energie gleich mal um 5 Stufen nach unten gesackt bin, ist, wenn Stühle runterfallen. Also am Ende der Stunde stellen die ja die Stühle hoch, die Schüler, damit die Putzfrauen da auch, das Reinigungspersonal, dass sie da den Boden reinigen können. Mhm. Und wenn dann so ein Stuhl runterfällt, das ist so übel, das ist so ein Lärm. Ich zucke dann jedes Mal zusammen und merke dann, wie ich total in Stress komme. Ja.
Mhm. Hast du Lärm dafür... Ja, Lärm ist sicher generell ein Stressfaktor, der wirklich einfach ein Stressor von außen ist, das man schon als solches einmal auch anerkennen muss. Ja, das ist nicht ohne. Mhm. Das ist schon eine Belastung von außen, mit der man als Lehrer wirklich, ja,
Das mehr oder weniger
gut fertig wird. Ja. Einfach denke ich auch, je nachdem, wie sensibel man auch ist. Manche sind sensibler auf Lärm und manche weniger. Mhm. Aber dass man da vielleicht auch immer wieder schaut in der Klasse zwischendurch, eben, und wenn es nur so eine Atemübung ist und auch wenn es dann lachen die Schüler, ja, aber dass man irgendwie diesen Lärmpegel runterkriegt oder vielleicht mit einer Klangschale oder egal womit, welches Tool auch immer dazu nützt oder vielleicht alle einmal gleichzeitig schreien lassen und dann ist einmal Ruhe. Ja. Irgendwie so, ja, im Sinne von, wie bei der progressiven Muskelentspannung, ja, da tut man auch zuerst anspannen und dann entspannen, ja, vielleicht kann man sagen, es ist zu laut, schreit's alle einmal.
Oh, lieber nicht.
Und du hältst dir dabei die Ohren zu.
Ja, und die Kollegen drumherum auch.
Das stimmt.
Aber das ist vielleicht mit diesem
oder Lärm, Summen, ist, irgendwas, ja,
ja,
vielleicht
alles vielleicht, Summen, ja. Oder dürfen so, wir ja. mittlerweile ja auch nicht mehr, okay. Corona-bedingt, das ist ja auch alles verboten.
Aber mit geschlossenem Mund müsste es gehen. Summen mit geschlossenem
das wär, Mund. Genau. Das vielleicht
Summen. Nicht singen, sondern summen. Genau. Und das macht nämlich auch eine ganz gute Schwingung in sich. Also das ist ja auch zum Beispiel eine Heiltechnik, ja, summen.
Ja.
Es kann man mal ausprobieren. Also wirklich alle Mund zu und summen.
Ja, also dieses mit dem Lärm, das ist halt vielleicht eine Sache. Du hattest ja eben gesagt, wenn die Welle bricht, muss man vielleicht sehen, dass man da rausgeht aus der Welle. Und es gibt eben manche Stressoren, die muss man jetzt erstmal so akzeptieren, dass sie auftreten. Aber dann kann man ja vielleicht wieder hingehen, was du eben gesagt hast, dass man dann dafür versucht, einen Ausgleich zu schaffen, einen qualitativen.
In die Stille gehen.
Ne?
Genau.
Und dann ganz
in die
bewusst.
Stille, in die Ruhe,
genau. Ganz genau.
Die Natur. Du gehst Natur. Wahrscheinlich mit deinem Hund.
Genau, ich bin sowieso jeden Tag draußen. Genau. Und ich hatte jetzt gerade vor 2 Wochen ein Interview geführt mit der Sandra Knümann. Und die ist ein Coach, die hat sich spezialisiert beispielsweise auf achtsamkeitsbasierte Naturtherapie und macht genau das mit den Leuten in der Natur, zu sich kommen, ins Hier und Jetzt kommen, die Sinne alle wahrnehmen und so weiter, um dadurch wieder runterzukommen.
Ja. Genau.
Ja, schön. Da haben wir doch einiges jetzt erfahren über die Huna-Philosophie. Ich finde das Ganze echt super faszinierend. Und ich glaube, dass wir als Lehrer so einige wirklich interessante Gedanken da mitnehmen können. Ich mache ja am Ende immer so eine Blitzlichtrunde. Würde ich einfach mit dir mal gucken, was bei rauskommt.
Genau.
Okay, dein Lebensmotto.
Ja, da lasse ich mich nicht im Sinne von, es gibt keine Grenzen, auf eins einschränken. Mhm. Ich habe mehrere.
Gut.
Denn das Leben ist ja auch sehr vielfältig. Also ein wichtiges, das mich vielleicht zu Huna und insbesondere zum Aloha Spirit der gelebten Liebe eben geführt hat, ist dieses. Das heißt, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Dann gibt es aber auch mein Stressmanagement-Motto, das ist, habe ich eh erwähnt, you can stop the waves, but you can learn to surf.
Mhm.
Und dann gibt es eins für Flexibilität oder auch gelebtes Pono. Das heißt, love it, change it or leave it.
Mhm.
Und dann mein generelles Huna-Motto ist bless the present, trust yourself and expect the best. Und das ist auf Deutsch eben segne die Gegenwart, vertraue auf dich selbst und erwarte das Beste.
Mhm. Ein schöner Gedanke, dass man auch mehrere Lebensmotti, muss man glaube ich sagen, haben
genau.
kann, ne? Für die verschiedenen Bereiche.
Ja, ich komme mit einem nicht aus.
Ja, nee, ich finde es einen tollen Gedanken, dass man sich einfach für verschiedene Bereiche auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal Mottos, das klingt eher so, dass ich das kenne. Das finde ich ein guter Gedanke. Ja, schön. Dein Nummer eins Entspannungstipp?
Ja, da gibt es nur eins, atmen. Hm. Und für das Atmen alle möglichen Techniken. Also es gibt eben unsere Pico-Pico-Atmung, aber dann auch, was ich im Yoga kennengelernt habe, was mir irrsinnig selbst, also Entspannung und auch Energie bringt, die yogische Vollatmung nennt man das.
Mhm.
Die geht auch am besten im Liegen, vor dem Einschlafen.
Hm. Kannst du die kurz morgens beschreiben?
Ja, man atmet im Prinzip ein, also ich mag es am liebsten im Liegen, es geht aber glaube ich auch im Sitzen im Endeffekt. Man atmet ein und einmal zuerst füllt man quasi beim Einatmen den Bauchraum und dann erst den Brustraum und dann hält man den Atem ein bisschen auch an und dann lässt man ihn wieder quasi wieder von oben nach unten den Atem rausfließen. Also man atmet quasi, man füllt sich von unten nach oben an mit Atem, mit Luft und dann leert man sich von oben nach unten wieder aus.
Ja? Ja.
Und da gibt es dann noch Varianten dazu, aber dieses Einatmen, kurz anhalten und wieder ausatmen, kann man dann auch eine nennt sich Strohhalmatmung, also den Mund spitzen und dann ganz langsam wieder ausatmen, dass man möglichst lange die Luft in sich hält und dann möglichst langsam und voll ausatmet. Das ist extrem entspannend und auch energetisierend.
Mhm.
Und ja, also das ist mein Entspannungstipp Nummer eins. Auch, was ich auch sehr angenehm finde, ist dieses nicht Huna, aber wie gesagt, Huna ist ja alles, was wirkt.
Mhm.
Daher ist es die progressive Muskelentspannung zum Beispiel, gefolgt von so einer yogischen Vollatmung. Also da ist man in 10 Minuten topfit wieder.
Ja, und die Atmung kann man ja auch wiederum im Vormittag zwischendurch mal schnell
immer
machen.
Wieder
von
mal.
Daher auch
genau.
wieder gut. Ne?
Richtig,
super.
Genau.
Dein Nummer eins Motivationstipp?
Der Nummer eins Motivationstipp. Ja, das ist eigentlich do what you love or love what you do.
Mhm.
Also am besten macht man das, was man gerne tut. Aber wenn das gerade nicht geht, ist es wichtig, dass man das, was man gerade tut, eben zumindest halbwegs gerne macht. Und ich sage immer, am besten macht man es mit Begeisterung oder Freude, aber wenn das nicht geht, zumindest mit Akzeptanz.
Es fällt
weil
auch
wenn,
ganz,
man nämlich, wenn man nämlich dem, was man gerade machen muss oder soll oder halt einfach tut, dann auch noch einen Widerstand entgegenbringt, dann fällt einem das noch schwerer. Und man raubt sich durch diesen Widerstand gegen das, was man tun soll, eben selbst die nötige Energie, genau diese Aufgabe eben zu erledigen. Und dann erfüllt man sich schlechter die Aufgabe, ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz toller Tipp, um auch mit Stress besser umzugehen, dass man einfach versucht, bei dem, was einen gerade stresst, wenn es eine Tätigkeit ist, dass man versucht, die positiven Seiten, die das ja auch hat, zu erkennen und den Fokus da auch mit zu haben.
Genau, ich kann ein winziges Beispiel dazu geben. Also das ist wirklich sehr einfach und kann jeder nachvollziehen und das kann man auf alles umlegen, ja, was man machen muss. Aber ich sage zum Beispiel, okay, ich putze nicht sehr gerne. Gebe ich zu, ich putze nicht sehr gerne. Und da habe ich so einen prinzipiellen Widerstand dagegen. Ja, wenn ich aber weiß, okay, es hilft jetzt nicht und ich muss jetzt trotzdem das machen. Ich meine, ich gebe auch zu, ich habe eine Haushaltshilfe für das, aber es gibt einiges, was man trotzdem selbst machen muss. Und da erkenne ich einmal zuerst an, okay, es freut mich jetzt nicht, ich mache es aber trotzdem. Ich atme tief durch, lasse diesen Widerstand los und probiere es mir in irgendeiner Art schmackhaft zu machen. Erstens mit dem Gefühl, okay, dann nachher ist es schön oder ich will das jetzt eben sauber haben. Oder ich mache mir zum Beispiel eine super Musik dazu. Die Oper Carmen oder irgendeine coole Rockmusik, das funktioniert super beim Putzen. Das macht richtig Spaß und dann geht es auch schneller. Ja.
Aber ich habe übrigens
diesen Widerstand. Anzuerkennen und zu sagen, es bringt mir überhaupt nichts, einen Widerstand dagegen zu haben, sondern ich bin auch wieder dann im voll und ganz im Hier und Jetzt und genieße halt dann auch diese Tätigkeit. Zum Beispiel auch beim Geschirrspüler ausräumen. Kann man sich zum Beispiel sagen, super, dass ich einen Geschirrspüler habe, ich muss nicht abwaschen. Ja?
Also das Positive daran finden.
Dankbar dafür zu sein, das überhaupt zu haben. Ja,
das habe ich übrigens jetzt gerade bei Jakob Drachenberg, das ist so ein Stressmanagement-Trainer auch. Und das war auch genau eine Technik, die er mal irgendwo beschrieben hat. Er sagt dann dazu, zu überlegen, wofür in der Vergangenheit kann ich dankbar sein, dass ich heute diesen Stress haben kann. Das heißt, wenn ich meine Spülmaschine ausräumen muss und das stresst mich gerade, dann kann ich aber dankbar sein, dass ich ein Haus habe oder eine Wohnung habe, was auch nicht jeder hat, dass ich einen Geschirrspüler habe, dass ich in der Lage bin, den selber auszuräumen und. Und dann suche ich eben auch die positiven Dinge. Und eine Sache ist mir noch eben eingefallen. Ich hatte ja immer so extremen Stress, wenn ich morgens zur Schule gefahren bin und dann irgendwelche Autos vor mir habe, die sehr, sehr langsam fahren. Und auf der Strecke, wo ich fahre, da gibt es sehr viele davon. Das ist eine ganz normale Landstraße, da ist 100 erlaubt und da fahren viele so mit 60, 65, vielleicht mal 70. Ja, das dauert dann aber, fahren daher. Und das hat mich immer so genervt und ich habe überlegt, was kann ich jetzt an Positiven daran finden, dass ich da so unter Druck irgendwie morgens immer zur Schule fahre? Und dann habe ich aber nichts gefunden. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, jedes Mal, wenn ich so jemanden vor mir habe, kriege ich einen Punkt. Und wenn ich 10 Punkte zusammen habe, dann kaufe ich mir was Schönes.
Sehr gut.
Und das war echt spannend, weil ich bin tatsächlich nur gekommen bis, ich weiß nicht, 6 oder 7 Punkte. Und ich weiß es jetzt nicht, entweder hat es mich danach nicht mehr genervt und ich habe es nicht bemerkt oder es gab keine mehr. Auf jeden Fall bin ich morgens ganz normal und entspannt zur Schule gefahren und die waren einfach nicht mehr, entweder wie gesagt, für mich nicht mehr wahrnehmbar oder die waren wirklich nicht mehr da. Ich weiß es nicht.
Super Technik, ja. Du hättest ja auch für jedes jedes Auto, das du erträgst, das so langsam vor dir fährt, ein Kompliment machen können. Ach, Carsten, du bist echt toll, dass du das ganz, ganz in Ruhe aushältst, da hinten nachzufahren und dich dafür zu loben. Das wäre
auch eine schöne
Technik. Wäre auch gegangen.
Ja gut, aber das kann ich jetzt alles nicht mehr ausprobieren, weil die sind ja jetzt weg. Na gut. Genau. So, wir waren ja bei der Blitzlichtrunde. Jetzt muss ich mal überlegen, wir hatten den Produktivitätstipp, hattest du gerade genannt. Nee, Motivationstipp waren wir schon. Dein Nummer 1 Energy Booster.
Ja, da gibt es auch mehrere. Das ist wirklich je nach Situation. Oder indem ich mich einfach frage, was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir jetzt genau gut? Und das kann eben dann auch eine Atemübung sein oder nur ein Wasser trinken. Wir unterschätzen das, wie wenig wir oft trinken und wie sehr uns das auch helfen würde gegen ein leichtes Kopfweh oder generell ein bisschen Unwohlsein. Also gescheites Wasser trinken ist super. Oder mal ein Obst oder Nüsse essen, ein kleiner Powernap, eine Walkingrunde oder mal die Lieblingsmusik eben anhören und ein Song und es hebt die Stimmung schon wieder. Ja,
Musik finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Aber wenn ich mich jetzt für eins wieder entscheiden muss oder ganz wenig Zeit habe wieder als Energiebooster, es ist wieder das bewusste Atmen. Besten Fenster aufmachen und gescheit durchatmen und ein Wasser trinken.
Super. Welches Buch liest du gerade?
Ja, ich lese gerade dieses Intention Experiment von der Lynn McTaggart. Mhm. Und als Hörbuch habe ich gerade Neil Donald Walsh, die Conversations with God.
Okay. Verlinken wir auch beides in den Shownotes, dann kannst du, ja, du der Hörer, da auch nochmal reinschauen. Okay, du bist ja auch selbstständig als Coach mit deiner Coaching-Praxis. Ja. Was ist dein Top-Internet-Tool für ein besseres Selbstmanagement, falls du eins hast?
Ja, also wenn es ein Internet-Tool sein soll, dann ist es mein Google-Kalender. Und zwar habe ich da alle Termine und auch meine diversen To-Dos, die trage ich da ein. Und das Tolle daran ist, dass er sich erstens einmal selbst synchronisiert, also mit meinem Computer und meinem Handy, dass das immer alles aktuell ist. Das habe ich daher immer auch dabei und das stimmt. Mhm. Und außerdem habe ich den Kalender von meinem Mann und auch die wichtigen Termine der Kinder drauf. Und das ist super übersichtlich und kompakt und aktuell und das erleichtert also das tägliche Selbst- und Familienmanagement ungemein. Ja. Also das hilft. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nicht digital sein soll, dann ist der Tipp analog ganz normale Post-its. Die habe ich neben dem Bett für Ideen oder To-Dos am nächsten Tag oder auch als Einkaufsliste. Das sind meine zwei Selbstmanagement-Tools.
Okay. Ja, was mir gerade einfällt, ich gehe jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück. Das Seminar, wo wir eigentlich hätten dieses Wochenende sein wollen, das ist ja das HUNA 2-Seminar. Das lässt ja vermuten, dass es auch ein HUNA 1-Seminar gibt oder gegeben hat. Gibt es da Pläne, auch ein HUNA-Seminar für jemanden, der jetzt da noch keine Erfahrung hat, anzubieten in der näheren Zukunft?
Genau, ja. Also es ist, ich habe sehr auf meiner Homepage dann die genauen Termine drauf, aber es gibt wieder HUNA 1 Seminar im nächsten Jahr, eines im April in Oberösterreich im Schloss Puchberg und eins dann im Schloss Goldegg wieder im Oktober in Salzburg eben, im Schloss Goldegg. Und ich habe jetzt auch, es ist Interesse bekundet worden in Graz sogar, dass ich dorthin eingeladen werde, in die sogenannte Schlossschule in Graz vielleicht, eventuell dort auch die HUNA-Seminare anzubieten, weil die machen Lomi-Lomi-Ausbildungen und so weiter, das ist auch spannend.
Lomi-Lomi für die Hörer, wer es nicht weiß, ist was?
Lomi-Lomi-Nui ist die hawaiianische Massage.
Ah, okay. Genau. Okay, verlinken wir auch in den Shownotes. Zu den Seminaren direkt, wer das interessant findet, kann da auch nochmal schauen.
Genau.
Okay. Ja, dann kommen wir auch schon ziemlich zum Ende. Vielleicht noch, du hast ja viel Erfahrung als Coach und als HUNA-Expertin sowieso. Was würdest du aus dieser Erfahrung heraus den Lehrern noch gerne mit auf den Weg geben?
Ja, mein Lieblingsprinzip und den Folgesatz dazu. Also das ist der Folgesatz dieses Aloha-Prinzips. Und der heißt, Liebe nimmt zu, wie das Urteilen abnimmt. Oder anders ausgedrückt und noch ein bisschen stärker ausgedrückt, Kritik tötet die Liebe, Lob und Anerkennung stärkt sie.
Das ist natürlich toll für uns als Lehrer, ne, wo wir beruflich gezwungen sind, Leute ständig zu beurteilen. Ne?
Genau. Ja. Aber ich habe eben bei meinen Seminaren eine Übung, bei der man wirklich mit einem einfachen Muskeltest nachweisen kann, dass Kritik uns Energie raubt und uns schwächt. Und zwar jetzt unabhängig davon, ob wir uns selbst kritisieren. Und wir sind ja ab und zu auch im Selbstgespräch mit uns selbst sehr kritisch. Oder ob wir andere kritisieren oder auch von anderen kritisiert werden. Ja? Das schwächt jeden, der kritisiert, der kritisiert wird. Und das kann man eben kinesiologisch gut austesten. Ja? Und wenn wir zum Beispiel kritisiert werden, gehen wir aus Selbstschutz dann auch wieder eher in den Widerstand. Das ist der Schutz, damit die Kritik quasi abprallt. Aber das schwächt uns auch wieder. Und dann Lernen funktioniert ja besser in einem positiven Klima. Ja?
Absolut.
Und daher ist es eben wirklich wichtig, dass wir, wenn wir etwas lehren wollen und generell ein gutes Verhältnis mit den Schülern haben wollen, wir wirklich viel mehr loben und anerkennen und bestärken und wertschätzen und Kritik wirklich sparsam, aber auch trotzdem, wenn wir es dann anwenden müssen, eben auch wertschätzend oder konstruktiv anbringen. Ja? damit sie die Schüler auch nehmen können. Ja.
Und auch gegenüber uns selbst genauso. Und ich hatte gerade jetzt im letzten Interview, was ich geführt habe, mit der Nina Lorsbach, die ist an der Uni in Gießen und macht dort gerade ihre Masterarbeit. Und die haben ein Projekt, Lehrkräfte schonen heißt das, wo es darum geht, das Belastungserleben für Lehrer zu reduzieren. Und die stellen eine Reihe von Techniken dazu zur Verfügung, die auch psychologisch evaluiert sind und wissenschaftlich bestätigt sind, dass sie funktionieren. Und eine davon heißt der innere Freund. Und da geht es darum, dass man überlegt, wenn man irgendwas hat, was einem gerade an einem selber stört, wenn ein guter Freund das so machen würde, wie würde man dem gegenüber auftreten? Wie würde man das vielleicht ansprechen? In welchem Tonfall würde man mit dem sprechen? Und genau so sollte man auch mit sich selber sprechen. Und das ist genau das, was du gerade auch gesagt hast.
Ganz genau, ja. Also wirklich, diese Technik ist quasi 1:1 auf eine 100-Technik, kann man sagen. Und man kann das auch vielleicht so bezeichnen, das ist auch in den USA jetzt wirklich auch ein neuer Trend. Also erstens einmal natürlich Dankbarkeit so und so und auch dann dieses Selbstmitgefühl, kann man das auch nennen. Ja. Also mit anderen Mitgefühl zu haben, das fällt uns ja eigentlich ja leicht, ja. Aber eben, genau dieses Mitgefühl uns auch selbst entgegenzubringen. Eben, wie wenn wir unser bester Freund wären.
Ja, genau. Ja. Und das leitet mich auch ganz cool eigentlich über zur nächsten Frage, nämlich welche drei Tipps würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist meinem 20-jährigen Ich. Ich würde sagen, als Tipp Nummer 1, bei meiner Berufswahl mehr auf mich und meine Interessen und meine Intuition geachtet zu haben, damals schon. Dann wäre nämlich mein Umweg von 15 Jahren in einem anderen Beruf vielleicht nicht nötig gewesen. Und ich hätte vielleicht gleich eben mich mit Menschen beschäftigt, mit Psychologie und Beratung und so weiter.
In welchem anderen Beruf bist du vorher gewesen?
Ich war früher am Finanzamt tätig und habe mich mit Steuern beschäftigt und habe auch viel Einschüler gehabt, unterrichtet sogar Steuern und so weiter. Und ja, mir hat alles rund um den eben Spaß gemacht, weil es mit Menschen zu tun gehabt hat, weil es schon mit Unterrichten zu tun gehabt hat und so. Aber die Steuern selbst, das war eben genau nicht ganzheitlich und nicht zeitlos.
Ja, zeitlos ja irgendwie schon, ne? Die werden wir immer bezahlen.
Naja, das schon einerseits, aber jede neue Steuerreform hat für mich irgendwie, war nicht sinnvoll. Okay. Es ist nicht so ganzheitlich wie die 100 Prinzipien, muss ich schon sagen. Ja, da kommen wir zum zweiten Tipp, also sich eben gleich mit Huna oder einer ganzheitlichen Spiritualität zu beschäftigen. Meiner Meinung nach je früher, umso besser, weil dadurch kommen eben die wirklich wichtigen Fragen im Leben, können beantwortet werden. Und die hat man auch schon mit 20.
Ja, und vor allen Dingen mit 20.
Genau, und darum ermuntere ich zum Beispiel auch meine Kinder, sobald sie von sich aus Interesse zeigen, klarerweise, auch einmal so ein Huna-Seminar mitzumachen. Also ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich nicht einmal extra Huna für, nicht unbedingt Pubertierende, aber zumindest so ab 20, also Jugendliche oder junge Erwachsene, anzubieten.
Wobei, ich glaube, auch für Jüngere wäre das interessant. Also ich habe so die Erfahrung, wenn sobald es im Unterricht und in Physik habe ich die Möglichkeit, auch ein bisschen immer so in diese Philosophie reinzugehen, weil es gibt natürlich die klassische Schulphysik, die jetzt vielleicht dann nicht immer ganz so spannend ist, aber es gibt eben auch, wenn es so Richtung theoretische Physik geht und die Natur von Raum und Zeit und so weiter, ist man ja ganz schnell auch in der Philosophie drin. Und das interessiert die brennend. Also egal, ob das jetzt sechste haben wir keine Physik bei uns, aber egal, ob das siebte, achte, neunte oder zehnte ist, die finden das alle mega spannend, wenn man darüber redet, was Zeit ist, was Raum ist. Und was ich auch immer wieder selber faszinierend finde, ist, dass es da wieder ganz viele Parallelen gibt, wenn man jetzt aus der Physik in solche Philosophien wie zum Beispiel auch die Huna-Philosophie.
Genau, absolut. Ja. Ich finde ja die moderne Quantenphysik, die bestätigt ja quasi unsere alte Huna-Lehre. Ja? Also das habe ich auch in meiner Masterthese, die ich ja auch eben über die Dynamind-Technik, eben eine der Techniken aus der Huna-Lehre, geschrieben habe. Da habe ich dann versucht, die ganzen Huna-Prinzipien auch umzulegen und zu finden in unserer eben modernen Welt. Und da habe ich ganz viel gefunden und eben die Quantenphysik meiner Meinung nach bestätigt diese Fragen und Prinzipien sehr wohl.
Ja, das sehe ich auch so. Als Physiklehrer.
Super.
Gut. Glaube, jetzt haben wir zwei Tipps, ne?
Fehlt ja, genau, der drei, eine der dritte. Ja, da wiederum Aloha. Aber man soll eben nicht die Liebe im, oder ich hätte nicht die Liebe im Außen suchen sollen. Man, es ist ganz klar, als Jugendliche etc. ist man quasi nach dieser, strebt man nach dieser klassischen romantischen Liebe, die wir immer in den Hollywood-Filmen sehen. Ja? Mhm. Aber eigentlich sollte man sie eben zuerst in sich selbst suchen. Weil im Endeffekt kann kein Partner, kein Beruf, kein Kind, eigentlich gar nichts uns auf Dauer glücklich machen, wenn wir es selbst nicht können. Ja. Ja. Und dieser Aloha-Spirit, eben diese gelebte Liebe, die ist dafür das einfachste und gleichzeitig beste Werkzeug. Ja. Mhm. Es ist zwar nicht immer leicht zu leben, aber einfach und dafür auch umso befriedigender und sinnvoller. Ja. Und da zum Beispiel gibt es wirklich auch auf meiner Webseite einen Link zu einem Artikel, der genau eben diesen Aloha Spirit genauer beleuchtet und wirklich die Techniken, wie man das im Alltag umsetzen kann und dieses Aloha immer mehr in sich entwickeln kann. Ja.
Mhm. Kannst du gerade die Website nochmal sagen für die Hörer?
Genau. Das ist www.suncoaching.net, also Sun wie die Sonne, suncoaching.net.
Mhm, verlinken wir natürlich auch. Genau. Ja, super. Wenn du sonst noch irgendein Angebot hast für unsere Hörer oder irgendeinen Tipp, irgendein Tool, irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, dann kannst du das natürlich gerne noch sagen jetzt zum Ende, wo wir zum Ende kommen.
Genau, gerne. Ja, wie gesagt, also ich habe auf meiner Webseite eben erstens einmal einen Newsletter, der kommt gleich als Pop-up-Box, den kann man abonnieren. Das ist nur viermal im Jahr und wirklich ganz ein qualitativ hochwertiger Newsletter mit eben guten Artikel und dann auch sind manchmal Gratis-Downloads dabei, zum Beispiel wie diese eine La Akea Liebeslicht-Meditation, die man gleich in der Früh noch im Bett machen kann, die kann man sich gratis runterladen, die ist bei einem alten Newsletter dabei und den findet man wiederum, wenn man auf die Webseite geht und unten in der Menüleiste unter Publikationen, da kommt man auf die ganzen Newsletter und ich glaube, der eine heißt, so starten Sie in einen glücklichen Tag und dort ist diese Liebeslicht-Meditation drauf. Ja, dann gibt es natürlich eben wieder die neuen HUNA-Seminare, wahrscheinlich drei eben nächstes Jahr, 2 Einser, 1 Zweier, die auch immer wieder auf der Webseite unter Aktuelles drauf sind. Ganz toll ist es auch, einfach auf huna.org zu gehen. Das ist eben die Webseite von HUNA International und vom Serge Kahili King. Mhm. Da sind ganz viele Gratis-Artikel und auch Tools eben wie der Aloha Spirit, die Dynamind-Technik etc. In Deutsch, Englisch, mehreren Sprachen auch zum Runterladen. Also das sind immer wieder aktuelle Artikel und ganz interessante Sachen drauf. Ja, und ansonsten dranbleiben. Ich finde, beim HUNA ist das Wichtigste einfach, das wirklich auch selbst zu praktizieren. Mhm. Also,
ja, wie bei allen im Leben, ne? Absolut. Egal, ob das jetzt Stressmanagement ist oder Huna-Philosophie oder Achtsamkeit, ne? Man muss es halt tun und machen. Genau. Ich habe letztens auch ein sehr interessantes Buch gelesen, da wird es auch noch eine Folge drüber geben, wo es genau darum geht, wie komme ich sozusagen in die Umsetzung, wie kann ich die ganzen guten Ideen, die ich habe und die es überall um mich herum gibt, dann auch sozusagen auf die Straße bringen, das Ganze. Und da gibt es so ein Konzept, eine Strategie, das nennt sich Mini-Habits. Und das, ich habe das vor ein paar Monaten angefangen umzusetzen. Ist total faszinierend und da wird es auch genau darum gehen.
Super, genau. Ja, ich sage dazu Healthy Habits, so gesunde Gewohnheiten, gell? Und das, je kleiner die sind, desto praktischer wahrscheinlich, gell?
Ja, super. Ja, je kleiner sozusagen die Hürde ist, desto leichter fällt es uns, das natürlich auch zu machen. Und weil es so leicht fällt, macht man im Endeffekt meistens dann doch mehr davon. Und das habe ich also für verschiedene Gewohnheiten, die ich in meinem Leben sozusagen etablieren will, mal angefangen und zum Beispiel meditieren. Habe ich jetzt jahrelang, jahrzehntelang kann ich ja fast schon sagen, versucht regelmäßig irgendwie zu meditieren, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das sinnvoll ist und uns gut tut. Absolut. Und das gibt es ja auch genug Untersuchungen darüber, dass man sogar zeigen kann, dass sich neurophysiologisch da auch was verändert im Gehirn. wenn man das regelmäßig macht. Ich habe es aber trotzdem nicht hingekriegt. Und jetzt mit diesen Mini-Habits habe ich es jetzt tatsächlich, ich habe heute gesehen, 87 Tage in Folge. Das habe ich vorher nie geschafft. Das funktioniert also tatsächlich.
Super.
Also wie gesagt, da wird es auch noch eine Folge drüber geben. Falls du, lieber Hörer, das interessant findest, dann hör da auch nochmal rein. Ja, genau. Liebe Ingrid, damit sind wir, glaube ich, am Ende dieses wirklich tollen Interviews. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, also fand ich total spannend.
Dass wir es so gehört haben, wenn wir uns schon nicht wirklich gesehen haben,
ja, dieses Mal. Das war ein bisschen schade, aber wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne?
Genau, genau.
Super, liebe Ingrid. Dann nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Vielen Dank. Alles Gute dir und auch den Hörern und bis demnächst.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net/bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal, bleib entspannt, dein Carsten.